Vielen Dank, Markus, fürs Gebet. Das ist immer gut und das kann man sehr, sehr gut gebrauchen. Tatsächlich ist es so, dass ohne Gebet hier gar nichts geht, ne? Bei uns im Gottesdienst und in der Gemeinde. Geschweige denn, wenn wir Gottes Wort aufmachen, dann bleibt es ein toter Buchstabe ohne Gebet, wenn nicht seine Schöpferkraft sich verbindet und tatsächlich neues, geistliches, göttliches Leben in uns schafft. Und deswegen finde ich das so spannend, wenn wir dieses Buch öffnen dürfen gemeinsam, um da einzusteigen und uns füllen zu lassen, so wie du es gesagt hast, mit diesem guten Wort Gottes. Deswegen möchte ich euch einladen, wer gerne den Bibeltext schon mal aufschlagen möchte. Das wird heute um 1. Petrus Kapitel 1 von Vers 3 gehen. 1. Petrusbrief Kapitel 1 von Vers 3. Man versteht mich gut, oder? Super, vielen Dank. Irgendwie, es hört sich ein bisschen anders an. Wahrscheinlich ist es neu abgemischt mit dem Mischpult. Toll. Ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt ein paar Dinge, da bin ich wirklich typisch Mann. Manchmal auch zum Leidwesen meiner Frau. Wir fahren manchmal im Auto zum Beispiel und wir haben gerade ein total enges Gespräch und man öffnet sich und wir reden miteinander und es ist gerade so richtig romantisch und ich liebe dich, nein, ich liebe dich aber noch mehr und so. Und dann höre ich plötzlich, wie irgend so ein 2,5 Liter Auto dahergebraust kommt und es riecht, dröhnt richtig. Und ich sage dann manchmal, Schatz, warte mal ganz kurz. Boah. So, wo waren wir stehen geblieben? Ungefähr so. Voll unromantisch, gell? Aber es gibt noch einen anderen Bereich, wo ich auch typisch Mann bin. Und das ist der Bereich, wenn ein Problem auftaucht und ich nicht den Durchblick habe. Wenn ein Problem auftaucht und ich sehe nicht den Weg, wie man es lösen kann oder zumindest einen Ansatz, wie ich damit fertig werden kann, dann ziehen bei mir die Wolken zu. Dann weiß ich nicht so genau, wie geht's jetzt weiter, dann muss ich mich in meine Grübelhöhle zurückziehen und einfach mal studieren und nachdenken. Und dann, wenn ich denke, ja, das könnte ein Weg sein, da haben sich die Umstände noch überhaupt nicht verändert, aber schon werde ich wieder gesprächig, ich taue auf, ich habe Platz in meinem Kopf für andere Dinge und kann mich wieder um meine Familienangehörigen kümmern. Ich glaube, dass das bei uns im Leben als Christen genauso sein kann. Ich glaube, dass es das gibt, dass wenn wir den Durchblick verlieren, das uns lahmlegen kann, dass uns plötzlich den Boden unter den Füßen wegziehen kann, wenn wir einer Situation begegnen, die wir nicht einordnen können, dann kann uns das, genauso wie es bei mir dann manchmal geht, dann kann uns das zum Rückzug veranlassen, dann kann uns das zum Steckenbleiben und ins Stocken geraten veranlassen, dann kann uns das vielleicht sogar zu Fall bringen. Wir haben plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, über was anderes nachzudenken und bleiben stecken. Das wollte der Apostel Petrus verhindern. Unter anderem deswegen schreibt er den 1. Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief, das ist einer der ältesten Briefe, die wir haben im Neuen Testament. Und Petrus schreibt diesen Brief in eine ganz besondere Situation hinein. Er selber ist in Rom. Er schreibt diesen Brief an viele verschiedene Gemeinden der heutigen Nord- und Osttürkei, also Kleinasien. Da werden im Briefeingang, also in den ersten 2 Versen, verschiedene Regionen genannt, die eben dort lokalisiert werden können. Geschrieben wurde dieser Brief im Jahr 64 nach Christus. Und das ist besonders bemerkenswert und wichtig, weil das die Regierung von dem Kaiser Nero ist. Und Kaiser Nero war ein Kaiser, der in den ersten 10 Jahren seiner Regierung eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Er hat Kunst gefördert. Manche behaupten, er würde sogar lieber Poet und Schauspieler sein als Kaiser. Das hat er eben dann auch versucht und sich da betätigt. Aber er hat eben Kunst gefördert in Rom, hat viele bauliche Projekte umgesetzt, eben die ersten 10 Jahre seiner Regentschaft. Und dann eben von 54 nach Christus bis eben 64 nach Christus. Aber schon am Ende dieser 10-jährigen Epoche, sage ich mal, oder Episode, da bemerkte man, dass sich bei dem Kaiser Nero sein ganzes Wesen veränderte. Er änderte sich immer mehr hin zu einem fast schon Verrückten und Wahnsinnigen. Die absolute Dekadenz hielt Einzug. Maßlosigkeit, gekoppelt mit diesen wahnsinnigen Zügen, wo er sich weniger als Staatsmann verhielt, sondern mehr als Poet und Schauspieler. Er wollte Schauspieler sein. Und in dem Jahr 64 nach Christus, da war es auch, dass der große Brand von Rom stattgefunden hat. Der große Brand von Rom, wo 10 von 17 Stadtteilen angegriffen worden sind und 3 Stadtteile vollkommen zerstört wurden. Manche behaupteten, dass der Kaiser diesen Brand und dieses Feuer selber befohlen hatte. Denn es war schon komisch. Die Löscharbeiten waren eigentlich abgeschlossen. Da brachen immer wieder neue Feuer aus. Und man sagte sich, das kann nicht normal sein. Irgendjemand will dieses Feuer. Als das Feuer dann zu Ende war, begannen sehr, sehr schnell die Aufräumarbeiten und der Kaiser Nero begann, gigantische Bauprojekte in diesen abgebrannten Stadtvierteln umzusetzen. Unter anderem sein goldenes Haus, wie es genannt wurde. Ein vor Luxus und Reichtum und Gold und Glitzer nur so protzendes Haus. Die Bevölkerung war aufgebracht. Verständlicherweise. Was ist denn hier los? Tausende Menschen sterben. Und der Kaiser Nero fand in den Schuldigen die Sekte der Christiani, wie er sie nannte. Die Christen. Die Sekte der Christen sagt ja, das sind diejenigen, die hier das Ende der Welt herbeiführen wollen, die das Feuer gelegt haben, und machte sie dafür verantwortlich. Massenverhaftungen und auch Massenhinrichtungen waren die Folge. Im fast schon gesamten Römischen Reich. Die Strafe für Brandstifter war die Hinrichtung durch das Feuer. Oder man steckte sie in Felle und warf sie den ausgehungerten Löwen in der Arena vor. 7 Tage lang hatte dieser Brand gewütet und die Verfolgung hielt an. Das ist die Zeit und die Umstände, die Epoche, die, ja, so fühlte sich das an für die Christen, in der der erste Petrusbrief entstand. Petrus war in Rom und am Ende des Briefes heißt es: Es grüßen euch die Heiligen aus Babylon, ein Codewort für Rom. Und man kann davon ausgehen, dass auch Petrus dieser Verfolgung durch den Kaiser Nero zum Opfer gefallen ist. Petrus sah die junge Gemeinde ausgesetzt einer riesigen Verfolgungswelle, die durch das Land und durch das ganze Reich schwappte. Wird die Gemeinde standhalten? Wird sie überleben? Wird diese Verfolgungswelle die Gemeinde jetzt von der Bildfläche verschwinden lassen? Die Gemeinde erlebte, wie plötzlich Leute ins Gefängnis geworfen wurden oder Geldbußen bezahlen mussten oder sogar hingerichtet wurden. Eben ein Problem, wo man erstmal keinen Durchblick hat. Wie soll ich damit umgehen? Und ich glaube, vielleicht geht es dir und mir auch manchmal in Situationen genauso, wo wir in unserem Glauben stehen und sagen, was hat das zu bedeuten? Wieso passiert mir das? Wie soll ich damit umgehen? Kein Durchblick. Und Petrus schreibt diesen Brief. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sind ja völlig andere Umstände als das, was wir heute erleben. Die Verfolgung von damals, das ist ja völlig was anderes. Aber schaut, ich habe immer Mühe damit, wenn man sagt, diejenigen, die verfolgt werden, die Christen, die für ihren Glauben sterben müssen, das sind die wahren Gläubigen, die stehen noch ein für den Namen Jesu. Da, wo Christenverfolgung ist, da trennt sich die Spreu vom Weizen und so weiter. Ich möchte die Schicksale der verfolgten Kirche und der verfolgten Geschwister in der ganzen Welt unter keinen Umständen verunglimpfen. Ich glaube, das sind schreckliche und furchtbare Dinge, die Menschen da erleben müssen. Und fast unvorstellbares Leid. Aber selbst Jesus sagt ja in dem Moment, wo ein junger, wohlhabender Gläubiger zu ihm kommt und sagt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt ihm, trenn dich von deinem Reichtum, und er geht traurig weg. Da sagt Jesus, wie schwer wird es für einen Reichen sein, in das Reich Gottes hineinzukommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. Und die Jünger, die merken, dass Jesus damit nicht einfach nur irgendeine komische Metapher verwendet, sondern sie sagen, wer kann dann gerettet werden? Jesus antwortet, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Schaut, wir gehören zu der Bevölkerung auf unserem Planeten, die oberen, ich weiß es jetzt nicht, die Statistik, aber die oberen paar Prozent. Wir gehören zur reichsten Bevölkerung dieses Planeten. Und dann gilt dieses Wort uns. Wie schwer wird es für einen Reichen sein, in das Himmelreich hineinzukommen? Ja, in der verfolgten Kirche müssen Leute sterben für den Namen Jesu. Das ist so. Aber genauso wie sie um Standhaftigkeit beten in ihren Gefängnissen und in ihren Repressalien und Nöten, genauso müssen wir beten für ein echtes und leidenschaftliches Christsein in unserer Zeit, oder? Und beides ist ein Werk Gottes. Wir sind genauso herausgefordert. Schaut, ich habe selbst mit Zeitzeugen des Nachkriegs Russlands gesprochen. Im Zweiten Weltkrieg war es so, dass Deutschstämmige, und davon gab es eine ganze Menge in Russland, deportiert wurden, zwangsumgesiedelt nach Sibirien oder sonst irgendwohin, weil man Angst hatte, die wechseln plötzlich die Seiten im Krieg und beginnen im Land selber gegen uns zu kämpfen, weil man sich ja Deutschland irgendwie verbunden fühlte. Meine Oma zum Beispiel war beteiligt an der transsibirischen Eisenbahn. Sie musste Gleise legen. Als zierliche Frau ist dann abgehauen und hat eine verrückte Geschichte hinter sich, wie sie dann wieder nach Hause kam. Mein Opa zum Beispiel wurde zur Zwangsarbeit im Bergwerk verurteilt. Und in den Gesprächen mit diesen Zeitzeugen hörte ich ungefähr so etwas. Irgendwie ist das Christsein heute komplizierter, haben sie mir gesagt. Damals gab es nur schwarz und weiß. Man konnte richtig und falsch klar unterscheiden. Man konnte nicht nur auf Sparflamme sein Christsein leben. Entweder du warst bereit, Jesus zu bekennen und Leid zu ertragen, oder eben nicht. Das ist heute wirklich komplizierter. Das ist heute anders. Wir brauchen genauso Gottes Schöpfungskraft für unser geistliches Leben wie Menschen in verfolgten Bereichen unseres Planeten. Deswegen ist das, was Petrus hier der verfolgten Kirche schreibt, für uns genauso relevant. Und ich möchte uns einladen, 1. Petrus Kapitel 1 von Vers 3 bis Vers 9 zu lesen. Er möchte Ihnen nämlich etwas Wichtiges mitgeben auf den Weg. 1. Petrus Kapitel 1 von Vers 3. Dort heißt es: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm auch, wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Was ist es, was Petrus hier der jungen Gemeinde, die vielleicht nach Durchblick ringt, mit auf den Weg geben will? Was ist es, was du vielleicht brauchst heute in deiner Situation jetzt, wo du sagst, ich brauche Durchblick. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Da gibt es Dinge, die mir den Boden unter den Füßen wegziehen wollen. Petrus möchte der Gemeinde zeigen, dass unser Glaube zwei große Komponenten hat. Und zwar das schon jetzt und das noch nicht. Das ist so wichtig, dass wir diese Unterscheidung auch für uns entdecken. Schon jetzt und noch nicht. Er sagt ihnen ganz klar, das gehört dazu, das müsst ihr verstehen. In eurem Glauben gibt es Dinge, die ihr jetzt schon habt, schon jetzt da sind, die aktiv sind, wirksam, wo ihr jetzt schon zupacken und zugreifen könnt. Und es gibt Dinge, die noch nicht da sind, aber genauso zu eurem Glauben gehören. Wir haben in den Versen 3 bis Vers 5 verschiedene Dinge davon gelesen. Was ist schon jetzt da? Er sagt, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben eine sichere Hoffnung, weil Jesus eben lebt. Wir dürfen erleben, wie Gott uns bewahrt bis zum Schluss. Und er wird euch, in Vers 5 am Anfang, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Das sind die Dinge, die schon jetzt greifbar da sind. Und dann gibt es natürlich noch die Dinge, die noch nicht da sind. Und das sagt er auch. Und zwar ein unvergängliches, makelloses Erbe. Das sehen wir noch nicht. Das haben wir noch nicht greifbar für uns da. Und das Heil in seinem ganzen Umfang haben wir hier in unserem Text gelesen. Bis der Tag der Rettung anbricht, heißt es dann Vers 5 am Ende, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Erst dann, eben noch nicht heute und nicht jetzt. Noch nicht. Petrus möchte offensichtlich, dass die Gemeinde das unterscheidet. Und dass dieser Plan Gottes also beides beinhaltet, das schon jetzt und das noch nicht. Wir brauchen das. Wir müssen das für uns unterscheiden. Denn wenn wir unseren Glauben und alles, was den Plan Gottes mit Gemeinde und mit meinem persönlichen Leben betrifft, in die Kategorie schon jetzt einordnen, dann werden wir in Situationen kommen, wo wir den Durchblick verlieren. dann werden Schwierigkeiten, Nöte, Anfeindungen, Uneinigkeit, Missverständnisse nicht nur Schwierigkeiten sein, sondern sie werden mich fertig machen. Wir müssen unterscheiden lernen, und das ist so wichtig, was schon jetzt für uns greifbar da ist und was eben noch nicht da ist. Was genauso zu Gottes Plan gehört, aber eben noch nicht greifbar da ist. So kann Petrus im Kapitel 4, Vers 12 schreiben: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Wow, das kann er so trocken schreiben. Das ist nichts Ungewöhnliches, nichts Außergewöhnliches. Das gehört eben zu dem Bereich noch nicht, was noch nicht voll entfaltet da ist. In der Gemeinde und in deinem persönlichen Leben wirst du das erleben. Tod, Verlust, Krankheit, einen unsicheren Arbeitsplatz, eine Kündigung, eine Rechnung, obwohl du doch so gebetet hast, dass Gott sich darum kümmert. Wir müssen lernen, das zu unterscheiden, und das wird einiges bewirken. Und auch das sagt Petrus hier in diesem Text. Das wird bewirken, dass wir eine Hoffnung haben, eine echte, sichere Hoffnung, wo wir merken, dass was in diesem noch nicht beinhaltet ist, gehört genauso zum Plan Gottes dazu. Es bewirkt Geduld und es bewirkt Vorfreude. Wenn wir das unterscheiden lernen, wird die Enttäuschung über ausbleibende Gebetserhörungen oder anders erhörte Gebetserhörungen, so möchte ich es mal nennen, sich in Grenzen halten. Die Enttäuschung über Dinge, die in der Gemeinde vielleicht nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, wird sich in Grenzen halten. Es wird mir nicht mehr den Boden unter den Füßen wegziehen. Entzogene Freundschaft wird mich nicht mehr am Boden halten können, weil es eben Dinge gibt, die noch nicht voll da sind. Natürlich dürfen uns Dinge enttäuschen. Natürlich werde ich Traurigkeit erleben und ich werde traurig, wenn ich merke, dass jemand mich angreift. Aber die Enttäuschung wird mich nicht mehr völlig aus der Bahn werfen. Weil ich weiß, dass das Heil eben noch nicht in seinem vollen Umfang sichtbar geworden ist. Und jetzt, wie soll ich diese Zeit gestalten? Okay, ich habe diese Entscheidung, diese Differenzierung, diese zwei Komponenten mir vor Augen geführt. Es gibt das schon jetzt und es gibt das noch nicht. Aber wie gestalte ich denn, wenn ich in dieser Zeit das noch nicht ganz schmerzhaft erlebe? Wir lesen die nächsten Verse ab Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Wow, wie geht das? Indem ich diese Unterscheidung mir vor Augen führe, das, was ich schon habe und was noch kommen wird. Ihr habt allen eine Grundhaltung der Freude. Euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Wow! Wow! Gelegenheit, dass sich mein Glaube bewährt. Das ist ein Perspektivwechsel. Das ändert die Sicht auf meinen Alltag. Da gibt es eigentlich eine Situation, die ich am liebsten einfach wegbeten würde. Wo ich die ganze Gemeinde mobilisiere und sage, wir müssen das wegbeten, dass Gott diese Situation verändert. Ich will andere Umstände. wir dürfen das tun. Das möchte ich nicht als falsch darstellen. Aber Petrus sagt, seht es als Gelegenheit, euren Glauben in die Tat umzusetzen. Dass sich euer Glaube bewährt. Dass er sich als echt erweist. Ich werde angegriffen, zum Beispiel. Verleumdet. Wie kann sich mein Glaube darin bewähren? Ich erlebe eine schwierige Situation, Streit zu Hause. Wie diese Woche mit meiner Tochter. Wir haben richtig Zoff. Und ich muss mir die Frage stellen, wie kann sich mein Glaube jetzt als echt herausstellen? Wie kann sich mein Glaube bewähren? Ich finde dieses Wort so schön. Meine Tochter, die lernt im Moment das Einmaleins, wie verrückt. Und sie lernt und lernt und bei jeder Gelegenheit müssen wir ihr Aufgaben stellen. Und Papa, bitte die Achterreihe und Dreierreihe und so weiter. Und ich kann das eben gar nicht so gut, gell? Die kann das schon bald besser als ich. Deswegen, ich muss manchmal mich richtig konzentrieren bei solchen Aufgaben. Aber ich merke, wie sie lernt und lernt und lernt. Warum? Weil es eine Lernzielkontrolle gibt. Und ich finde dieses Wort so schön, eine Lernzielkontrolle. Und das gibt es in unserem Christsein auch. Immer wieder wird es Lernzielkontrollen geben. Wird es Situationen geben, wo sich zeigt, wie ich zu Gott stehe, was ich mit ihm erlebt habe, wie ich an ihm dran bin, wie weit mein Vertrauen schon gereift ist oder eben noch nicht. Ich gehe in meiner stillen Zeit jetzt im Moment durch das Hiob-Buch. Und das ist für mich bemerkenswert und beeindruckend. Hiob erlebt innerhalb kürzester Zeit, wie alles, was er sich aufgebaut hat, zusammenbricht und wegfällt. Sogar seine Gesundheit wird attackiert. Es heißt da an mehreren Stellen, dass er den Tag seiner Geburt verflucht. Und sagt, wieso bin ich nicht als Totgeburt einfach irgendwie auf die Welt gekommen? Dann hätte man mich sofort verscharrt und ich müsste das alles nicht erleben. Er ist in so einem Elend drin und da kommen Freunde zu ihm. Und unser Dozent an der Bibelschule hat immer gesagt, das Beste, was die Freunde für Hiob tun konnten, waren die ersten 3 Wochen. Denn die ersten 3 Wochen saßen sie nur da und haben geschwiegen. Haben nichts gesagt. Und danach ging es los. Danach suchten sie nach Argumenten und haben versucht, irgendwie Hiob von Schuld zu überzeugen, dass seine eigene Schuld jetzt die Ursache dafür ist, dass Gott so massiv eingreift. Und im ganzen Hiob-Buch wehrt sich Hiob dagegen diese Vorwürfe und sagt, nein, das ist ungerecht. Ich habe versucht, gut und ordentlich zu leben in allen möglichen Verhältnissen. Warum Gott das hier tut, ist ungerecht. Und er besteht auf seiner Unschuld. Und dann, am Ende des Hiob-Buches, beginnt plötzlich Gott zu reden. Und wer das aufmerksam liest, der merkt, Gott gibt Hiob keine Antwort. Er bekommt keine Antwort. Gott erklärt es nicht, was da passiert ist, warum Hiob das alles durchmachen musste. Das, was er sagt, er stellt einfach Hiob seine Majestät und seine Allmacht vor Augen und sagt, und mit dieser Allmacht bin ich bei dir. Ich bin mit dir in deiner Not. Mit dir in dem Dreck, in dem du hockst. Und als Gott dann zu Ende geredet hat, heißt es in Hiob Kapitel 42, wie Hiob dann Gott antwortet. Und er sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und dann in Vers 5, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Hiob sagt, du bist groß, vom Hörensagen habe ich dich gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wenn diese Lernzielkontrollen von Gott in unser Leben hineinbrechen, wenn diese Bewährungsproben da sind, wie so ein Schmelztiegel beim Goldläutern und Saubermachen, dann hat Gott etwas damit im Sinn. Denn er möchte sich dir selbst schenken. Er möchte deinen Blick auf ihn freiräumen. Er möchte dir zeigen, dass er als der allmächtige Schöpfergott in deiner Not ganz nah bei dir ist. Er möchte dir zeigen, dass dein Glaube nicht einfach auf Sand gebaut ist, sondern tatsächlich hält. In der alten Gemeinde sind wir mit der Jugendgruppe, haben wir mal entdeckt, dass man da in der Nähe von Köln klettern gehen kann. So eine richtige Kletterhalle, wie wir das hier im Aranea auch haben. Und wir sind da in diese Kletterhalle und wir waren beeindruckt und begeistert. Boah, 13, 14, 15 Meter hoch und man klettert da. Und also das ist ja schon heftig, gell? Und am Anfang haben wir gedacht, wir müssen Wanderschuhe anziehen, weil so klettert man ja. Ach, das ist diese Landeier von Köln. Also, und mit den Schuhen kann man ja nicht richtig klettern. Und so kraxelten wir irgendwie da hoch und hatten uns natürlich angeseilt. Und als man dann irgendwie oben angekommen waren, waren wir stolz wie Oscar. Aber jetzt hieß es ja, runterkommen. Wie kommt man runter in so einer Kletterhalle? Runterklettern? Also das, wir haben ein bisschen geguckt, das macht keiner. Was macht man, um bei so einer Kletterhalle runterzukommen? Das wisst ihr, gell? Man lässt los. Man stößt sich sogar richtig ab von der Wand, weil sonst schrabbelt es ja an diesen ganzen Dingern da, das gibt böse Verletzungen. Also man stößt sich ab von der Wand und hängt sich komplett in seinen Gurt und vertraut diesem Knoten und diesem Seil. Wenn du das erste Mal machst, ja, da rutscht dir das Herz in die Hose. Das sieht natürlich niemand, das wäre ja völlig uncool. Aber in dem Moment, wo du die ersten paar Meter so fliegst und dich loslässt von dieser Kletterwand, da bleibt dir das Herz stehen. Und dann merkst du, zack, das Seil hält. Und wenn du Glück hast, dann hält dein Sicherungsmann unten eben auch und der ist ein bisschen schwerer als du und dann geht das auch. Was möchte ich damit sagen? Vielleicht steckst du jetzt im Moment in einer Situation, wo du das Gefühl hast, ich muss meine Sicherheit loslassen, diese Kletterwand. Da sind Vorsprünge da und die haben sich bewährt, aber irgendwie entzieht das sich meiner Kontrolle. Vielleicht bist du in der Situation, wo du sagst, ich merke, ich hab's nicht mehr im Griff. Ich beginne zu fallen. Diese Lernzielkontrollen, sagt Petrus, dieser jungen, verfolgten Gemeinde und sagt, das Wort Gottes dir heute sind dafür da, dass du lernst, diesem Seil zu vertrauen. Dass Gott da ist, dass der Glaube funktioniert, in Anführungsstrichen. Dass wenn du Jesus vertraust, er dich nicht im Stich lässt. Dass er dich nicht vor allen Nöten beschirmt, aber dass er dich nicht im Stich lässt. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt, wie wir mit den Jungs früher immer von der Brücke gesprungen sind. Also in einen See, gell? Wir sind von der Brücke gesprungen und das war der Hammer. Das war ein Sommer lang, sind wir die ganze Zeit immer von dieser Brücke. Alles hat geklatscht und es hat auch wehgetan. Am Anfang war das unglaublich. Das waren so knappe 11 Meter. Und das war unfassbar. Ja, manche sind da mit Schuhen gesprungen, aber das waren nur die Weicheier. Naja, auf jeden Fall, wir sind dann da runtergesprungen und nach einer Zeit, hey, völlig normal. Völlig normal, du stehst auf der Brücke, da kam der Zug und zack, runter. Ne? Das durfte man eigentlich nicht, aber egal. Die Teenies sind ja raus, gell? Oder die Kinder. Okay, der Sommer war zu Ende, das Freibad hatte aber noch offen. Und wir sind dann in die Badi und dort gab es nur ein 5-Meter-Brett. Und wir stehen auf dem 5-Meter-Brett und wir haben uns kaputt gelacht. Das ist doch keine Höhe. Was ist das für ein Kindergeburtstag? Hier jetzt dieser 5-Meter-Turm. Schaut, wir waren so gewohnt, von dem 10 oder 11 Metern zu springen, dass dieser 5er uns überhaupt nichts mehr ausgemacht hat. Wir haben Figuren gemacht und Sachen ausprobiert, das würde ich jetzt vom 1er nicht mehr machen. Aber das hat uns überhaupt keinen Respekt mehr ausgelöst. Warum? Es fühlte sich an wie ein Startblock, muss ich schon fast sagen. Warum? Weil wir erlebt haben, wie es ist, von 11 Meter zu springen. Und dass man das überleben kann und dass das Spaß macht, dass die Flugzeit so viel länger ist und man richtig Zeit hat, auch zu überlegen und sich die Schmerzen zu verinnerlichen, die gleich auf dich zukommen. All das, oder? Schaut, wenn Gott mit dir Prüfungen durchgeht, vielleicht musst du von einem 10er springen und du lernst, es geht. Gott ist da, er trägt mich. Bewährtes Vertrauen, bewährter Glaube. Es ist wie bei dem Gold, und das ist ja das Bild, was Petrus verwendet. Und er sagt, schaut, Gold hat eine ganz hohe Dichte. Es ist sehr, sehr schwer. Reines Gold, das ist ein Kilo Gold ist schwerer als ein Kilo Eisen, gell? Nein, aber es ist richtig schwer. Und in so einem Schmelztiegel setzt sich Gold eben unten ab und der ganze Schmutz kommt nach oben, sodass man das abschöpfen kann und man hat das reine Gold. Und so sagt Petrus, geht Gott mit euch um, damit euer Glaube noch kostbarer wird, damit noch mehr Vertrauen in deinem Leben wachsen kann, noch mehr Vertrauen zu seinem Wort, zu ihm, dafür, dass er sich um Umstände kümmert, dass er dranbleibt, dass er Hoffnung, Zuversicht und Freude geben kann in Situationen, wo das niemand mehr für möglich gehalten hat. Und dann, und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen, und dann gibt er ihnen einen Ausblick in Vers 8 und 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Hier kommt dieses noch nicht. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Punkt. Eure endgültige Rettung. Ihr werdet das erreichen, weil ihr durch diese Lernzielkontrollen erlebt habt, dass Gott treu ist und euch durchtragen kann durch alles. Deswegen werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, wenn ihr an ihm dranbleibt. Und Petrus sagt, und er geht von Tatsachen aus, und er sagt, ihr seht Jesus nicht und trotzdem liebt ihr ihn. Und da, das ist eine Erfahrung, ich kann mir vorstellen, dass Petrus sich manchmal denkt, wie machen die das? Weil Petrus hat Jesus gesehen. Er weiß, wie Jesus war. Er hat ihm in die Augen gesehen, hat mit ihm gegessen, hat seine Stimme gehört. Und wahrscheinlich fragt sich Jesus da in Rom und denkt an die Verfolgung der jungen Gemeinde und sagt, wie machen die das? Wie bleiben die an Jesus dran? Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn noch gar nicht gesehen habt. Das allein ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Denn im Römerbrief heißt es, er hat die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Wir sind noch nicht einmal in der Lage, Jesus zu lieben. Wir sind noch nicht einmal von uns aus in der Lage, in irgendeiner Form an ihm dran zu bleiben. Das allein ist schon sein Wirken. Das ist ein Eingreifen Gottes, dass du heute hier im Gottesdienst bist. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das ein Wirken Gottes, ein Wunder. Seine Schöpferkraft ist in deinem Leben Wirklichkeit geworden. Und Petrus sagt, führt euch das vor Augen. Führt euch das vor Augen. Und wenn du jetzt schon, und so wie wir das häufig sehen, dass Menschen bereit sind, ihr Leben für Jesus zu geben. Und wenn du mit Jesus lebst, dann tust du doch dasselbe, oder? Ich sage immer, wir tun doch das Gleiche. Wir beten immer wieder, du sollst unser Leben haben. Meine Finanzen, meine Familie, mein Wohnort, meine Hobbys, alles gehört dir. Du darfst eingreifen, du darfst wegstreichen und dazu tun, was du willst. Mein Job, meine Gesundheit, alles ist deins. Und Petrus sagt, wenn ihr jetzt schon so empfindet, wie wird das erst sein, wenn ihr Jesus tatsächlich seht? Wie wird das erst sein? Nimm das als Appetithäppchen für das, was in diesem noch nicht inbegriffen ist, was noch kommt. Und er sagt, richtet euch darauf aus. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Timothy Keller, ich zitiere ihn immer wieder, ich merke, weil er bringt die Sachen manchmal so anschaulich auf den Punkt. Er erzählt einmal von einem Albtraum, dass seine ganze Familie entführt und umgebracht wird. Und er wacht schweißgebadet auf, läuft ins Kinderzimmer, erstmal dreht er sich zur Seite, seine Frau ist noch da. Er läuft ins Kinderzimmer und sieht seine Kinder friedlich schlafen. Es überkommt ihn ein Gefühl der Liebe und der Geborgenheit und der Freude an seinen Kindern, wie beim ersten Mal. Und er sagt, genauso ist es doch letztlich in unserem Glauben auch. Wir erleben manche Schwierigkeiten und es fühlt sich manchmal an wie Albträume. Aber letztlich werden sie auch nur dazu dienen, dass die Herrlichkeit noch herrlicher wird. Petrus gibt der jungen Gemeinde einen Durchblick und er sagt, ihr müsst unterscheiden zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Dann gibt er ihnen einen Einblick in das, wie gestalte ich dieses noch nicht, wenn ich das spüre, dass ich das als Gelegenheit dazu benutze, meinen Glauben praktisch werden zu lassen, dass mein Glaube trägt. Dadurch wird Glaube raffiniert, muss man sagen, weiterentwickelt, gereinigt. Und dann gibt er ihnen einen Ausblick und sagt, wenn ihr jetzt schon eure Freude anschaut, die ihr an Jesus empfindet, wie viel mehr und wie viel größer wird es sein, wenn das Heil in vollkommenem Maß da ist. Denkt darüber nach, freut euch daran. Und so könnt ihr durch diese Dinge hindurchgehen. So ermutigt Petrus die junge Gemeinde aus dem ersten Jahrhundert. Und ich staune darüber, wie dieses Wort, dieses alte Wort, 64 nach Christus, uns genauso ermutigen kann in unserer Nachfolge Jesus hinterher.